Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Politische Lügen in den USA, das schien bislang ein Privileg des Präsidenten zu sein. Jetzt gibt es aber Ärger um Äußerungen von Justizminister Bill Barr, heißt er. Der hatte den Bericht von Russlands Sonderermittler Robert Mueller knapp zusammengefasst. Der Report entlastet Donald Trump nicht nur bei illegalen Russland-Kontakten, sondern es gebe auch keine ausreichenden Belege für eine strafbare Justizbehinderung. Nancy Pelosi, die Demokratin, Mehrheitsführerin, die schäumte, es sei schon ernst, wenn der US-Justizminister vor dem Kongress nicht die Wahrheit sagt.
But what is deadly serious about it is the Attorney General of the United States of America was not telling the truth to the Congress of the United States. That's a crime.
Das ist ein Verbrechen. Deutliche Worte von Nancy Pelosi. Bettina Gauss, mit einer Vorladung, da wollen die US-Demokraten jetzt Justizminister Barr zwingen, doch noch ins Repräsentantenhaus zu kommen. Das lehnt er bislang ab. Wagen Sie die Prognose, wer gewinnt den Machtkampf?
Es ist die Frage, wie weit die Demokraten den Machtkampf treiben und wie weit sie ihn auch treiben können. Also die sind ja in der Tat in einer sehr schwierigen Rolle. Bei allem, was sie gegen den Widerstand von Trump, beziehungsweise ich finde übrigens, dass sie zu freundlich sind zu seinen Leuten, wenn sie sagen, ach, bisher war das nur Trump, der gelogen hat. Ich finde in der Reihe auch derer, die zurückgetreten wurden oder freiwillig mehr oder minder gegangen sind, ist die Zahl derjenigen, die gelogen haben, dass sich die Balken biegen, angefangen vom früheren Pressesprecher von Trump, endlos lang. Aber zurück zur Frage, wage ich die Prognose. Also natürlich würden die Demokraten gerne sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten. Das Problem ist bei all diesen Geschichten, erstens sind sie sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, es kann sich hinziehen bis zu den nächsten Wahlen. Man stelle sich vor, die verlieren. Dann ist das Wasser auf die Mühlen von Donald Trump. Es gibt eine gute Chance, dass sie selbst bei erzwungenen Vorladungen unter Umständen verlieren können. Ich verstehe, dass die Demokraten agieren, wie sie agieren. Ich verstehe auch, dass wir von Europa aus manchmal das Gefühl haben, ja, Herrgott nochmal, jetzt tut doch endlich was. Aber mit der republikanischen Mehrheit im Senat ist es sehr schwierig, wirklich was zu tun.
Wir beobachten das ja von außen und was wir jetzt sehen, ist, immer mehr demokratische Kandidaten werfen ihren Hut in den Ring. Sie wollen gegen Trump antreten, jetzt zum Beispiel auch Joe Biden, Vize unter US-Präsident Obama. Wie viele Chancen geben Sie ihm?
Das wird sehr interessant sein. Ich persönlich halte Joe Biden für den falschen Kandidaten.
Weil er so alt ist?
Die USA haben nicht wirklich ein Altersdiskriminierungsproblem. Also auch McCain war alt, Hillary Clinton und Donald Trump waren beide über 70, als sie angetreten sind. Also das wäre bei uns in Deutschland, glaube ich, ein Argument. In den USA ist das keins. Nein.
Aber Trump ist der Einzige, der es geschafft hat und das unter sehr besonderen Umständen.
Naja, Ronald Reagan war auch nicht ganz jung. Aber Joe Biden halte ich aus anderen Gründen für den falschen Kandidaten. Ich habe einen sehr interessanten Leitartikel gelesen in der abgelaufenen Woche. Ich glaube, es war die New York Times. Ich bin aber nicht sicher. Wo drin stand, die Demokraten würden einen riesigen Fehler machen, wenn sie sich jetzt wieder vor allem auf die weiße Arbeiterschicht konzentrieren würden. Das konzentrieren, nicht, dass man die außer Acht lassen sollte. Und dafür wieder afroamerikanische, Latino und weibliche Wähler auf spätere Zeiten vertrösten würden. Es sei nicht zwingend so, und keine Zahlen würden das stützen, es sei nicht so, nicht nur nicht zwingend so, dass dieses wahlentscheidend sein würde. Ich glaube auch, dass die Mobilisierung traditioneller demokratischer Wählerschichten eben durch andere Leute als jemanden, der die Politik von Joe Biden vertritt, stärker aktiviert werden könnten. Also ich halte ihn für einen falschen Kandidaten, aber es wird sehr interessant sein, zu sehen, was da passiert.
Blicken wir kurz auf die andere Seite bei den Republikanern. Da dominiert natürlich der Präsident alles. Das liegt an der starken Stellung des Amtes. Aber muss sich die Grand Old Party dennoch schon mal vorsichtshalber auf eine Nach-Trump-Ära einstellen?
Ja, ich halte ja das, was sich bei den Republikanern tut, für das wirkliche Drama in der US-Politik. Das ist ja eigentlich nur noch eine leere Hülle. Beim Amtsantritt von Donald Trump gab es noch massiven Widerstand gegen ihn in den Reihen der Republikaner. Es gab den Versuch zumindest, dass die Würde des Amtes und das Prinzip der Gewaltenteilung durchzuhalten. Inzwischen folgen ihm die Leute wie ein Mann. Da hat der Erfolg offensichtlich auch zu einer gewissen Korrumpierung geführt. Und die Republikanische Partei in den USA bestand immer aus, oder schon nicht immer, aber schon seit vielen Jahrzehnten aus verschiedenen Flügeln, die eigentlich nur wenig miteinander zu tun hatten. Beispielsweise einem evangelikalen Flügel versus einem neoliberalen Flügel. Die haben nicht unbedingt gemeinsame Werte vertreten, aber es gab immer Grundsätze, auf die sich alle verständigen konnten. Mit denen hat Trump Schluss gemacht. Und die Tatsache, dass sein Justizminister, der übrigens ursprünglich kein Anhänger von Trump war, dass sein Justizminister inzwischen die Gewaltenteilung nicht mehr zu respektieren scheint, das ist ein Hinweis darauf, wie weit es gekommen ist.